Ansiedlung. Das heißt, die Bevölkerung, die zuströmte in die Städte, die zu Industriestädten wurden, das erfolgte quasi in den umliegenden Gebieten um den städtischen Kern. Das Umland, das weitere Umland, der Ring, da erfolgte die Bevölkerungsentwicklung in geringerem Maße, weniger stark. Womit ist es zusammenzuführen? Das ist eigentlich eine Abbildung, die es nur noch mal fasst, was ich schon häufiger betont habe. Dass überhaupt Bevölkerung zuwanderte, hängt damit zusammen, dass es eine Industrialisierung gab und damit einhergehend die Urbanisierung an Schnelligkeit gewonnen hat. Und das basiert wiederum auf einer erhöhten landwirtschaftlichen Produktivität. Diese erhöhte landwirtschaftliche Produktivität ist zurückzuführen auf technische Errungenschaften, Dampfkraft beispielsweise. Sie ist aber auch zurückzuführen auf wissenschaftliche Revolutionen. Dazu gehört Düngemittel, Justus Liebig ist das Stichwort, aber auch noch andere Revolutionen, nämlich geisteswissenschaftliche Revolutionen wie die Aufklärung, die dazu führte, dass Menschen sich nicht mehr als abhängige Leibeigene sahen, eingefügt in ein festes, starres, feudales System, sondern quasi ihre eigenen Potenziale realisieren wollten. Das alles führte dazu, dass landwirtschaftliche Produktivität zunahm, dass überschüssige ländliche Arbeitskräfte abwanderten, zum Teil auch, obwohl sie nicht überschüssig waren, gerne abwanderten, weil sie neue Möglichkeiten realisieren wollten. Und mit den gewachsenen Nahrungsvorräten unterstützte das wiederum eine Urbanisierung. Und diese Urbanisierung wieder zurückzuführen, nahm zu mit einer intensivierten Industrialisierung. Gut. Also, Produktivitätsfortschritte, die Land-Stadt-Wanderung war bedeutsam in dieser Zeit, die Zunahme von Fabriken und Gewerbebetrieben und damit einhergehend mit einer erhöhten Bevölkerung braucht es natürlich auch weitere Dienstleistungseinrichtungen, wie Bäcker, Schneidereien etc. pp. Städte waren in diesem Zeitraum dann die Standorte der Industrie und des Beschäftigungswachstums. Jeder, der quasi eine neue Beschäftigung, neue Erwerbsquellen suchte, wanderte in Städte ab, weil das der Ort war, wo quasi die Zukunft etwas barg, Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten barg. Und in der Regel war das Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum der Kernstadt, also in dem Fall Kern plus unmittelbare umliegenden Gemeinden, dass das größer war als das des weiteren Umlandes. Jetzt ist die Frage, wo erfolgten dann die neuen Stadtgründungen? Es ist klar, dass mit den politischen Reformen, dass die mittelalterlichen Städte sich auch öffnen mussten, also dass die Mauern keine Bedeutung mehr hatten, dass das Stadtbürgertum an Einfluss verlor. Aber haben Sie eine Idee, wo die ersten Industriegründungen stattfanden, beispielsweise in Deutschland? Oder Stadtgründungen jenseits des mittelalterlichen Stadtgefüges? Sehr gut, also im Ruhrgebiet. Und warum im Ruhrgebiet? Ja, ja, im Weiteren wegen Krupp und bestimmten großen Unternehmen. Und ja? Wegen der Flüsse, das ist eine wichtige Voraussetzung. Genau. Kohle und Erze. Und diese Rohstoffe dann als Grundlage dafür, dass sich Industrieunternehmen entwickeln konnten, wie Krupp beispielsweise. Und natürlich erforderte das die Zulieferung von weiteren Rohstoffen und aus diesen Gründen war die Verfügbarkeit von Wasserstraßen zentral. Zum Teil wurde Wasser dann aber auch eingesetzt als Energiequelle. Also das heißt, die industriellen Stadtgründungen erfolgten, wie schon gesagt, häufig an den Rohstofffundorten. Das gilt insbesondere bei Gewichtverlustmaterialien, also das Gewicht einer Produktion für eine Produktion des einen Gebiets ist höher als dann das Endprodukt. Das heißt, das Endprodukt hat so gesehen an Gewicht verloren. In diesem Fall werden natürlich die entsprechenden Industrien dann am Rohstoffort, Rohstofffundort dann gegründet. Weiterhin wichtige Orte, die durch industrielle Entwicklung profitierten, waren Transportknotenpunkte, also wo quasi Wasser und Landstraße, Wasser- und Schienenverkehr miteinander verbunden waren. Und das gilt insbesondere bei Unternehmen, die mehrere Märkte hatten. Nicht nur lokale Märkte, sondern quasi nationale und internationale Märkte hatten. Ein gutes Beispiel hierfür ist Hamburg, wenngleich das natürlich auch eine mittelalterliche Stadtgründung ist. Aber das war ein Transportknotenpunkt, der weniger von der Industrie lebte als von den Hafenentwicklungen und den Handelsentwicklungen. Gut, und aufgrund, das kennen wir heute weniger, von technischen Grenzen, auch in den Transportmöglichkeiten, erfolgte deswegen auch eine Konzentration, eine räumliche Konzentration und Verdichtung. Wie wirkte sich das auf die Beschäftigung aus? Hier ist die Entwicklung in drei Sektoren dargestellt. Wissen Sie, was mit den drei Sektoren gemeint ist? Präindustriell, industriell, postindustriell? Gut, weniger. In der Regel werden diese drei Phasen auch mit Sektoren in Verbindung gebracht. Also römisch 1, 2, 3 ist hier eingetragen. 1 ist die Landwirtschaft, der primäre Sektor. Und Sie können sehen, dass über Zeitverlauf die Beschäftigung in diesem Bereich abnahm. Demgegenüber im zweiten Bereich, der sekundäre Sektor, das verarbeitende Gewerbe, zunahm. Und im Zeitverlauf erst der dritte Sektor, und in dieser Zeit befinden wir uns quasi, dann der dritte Sektor, der Dienstleistungssektor, an Bedeutung gewonnen. Aber mit der Unterlegung postindustriell, industriell, präindustriell bekommen Sie vielleicht auch schon den Eindruck, was im Industriezeitalter, was der wichtigste Beschäftigungsort war, wo die meisten Arbeitnehmer konzentriert waren. Und das war logischerweise die Industrie. Und in diesem Bereich, in dem industriellen Bereich, werfen wir auch unseren analytischen Blick. Ich versuche jetzt nochmal zu verdeutlichen, was das für Städte bedeutete und aber auch für die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Hier sehen Sie aus dem Buch von Benevolo, die europäische Stadt, eine Abbildung einer typischen, wie man sie sich so vorstellt, christlichen Stadt im Jahre 1440. Was Sie hier sehen, ich habe leider den Pointer heute vergessen, was Sie sehen ist zum einen die Stadtmauer, Sie sehen die Brücke mit dem Zollhäuschen, Steuern entrichtet werden mussten oder Zoll entrichtet werden mussten. Und Sie sehen die Kirchtürme, die höher sind als jedes andere Gebäude in diesem Ort. Dieselbe Stadt 400 Jahre später gibt ein ganz anderes Bild. Die Mauern sind weg, die Kirchen haben tendenziell abgenommen, es gibt weniger. Und von der Höhe her sind sie zumindest mit den Fabrikschloten auf gleicher Höhe. Wenn nicht sogar noch höher, also dass die Fabrikschlote sind. Das Zollhäuschen ist weg, das heißt es gibt einen freien Zugang zur Stadt. Sie können aber aus diesen Bildern schon sehen, dass zum einen die Industrie sehr große stadtgestaltende Wirkung hatte und dass damit höchstwahrscheinlich Lebens- und Arbeitsbedingungen in diesen Städten weitgehend verändert wurden. Erst nochmal ein Blick in Großbritannien, in eine Industriestadt in England in den 1950er und 60er Jahren. Womit ich Ihnen deutlich machen möchte, dass quasi 1880 die Industrialisierung nicht zu Ende gegangen ist, sondern das Industriezeitalter zumindest in Großbritannien bis in die 50er, 60er, 70er Jahre anhielt und dasselbe für Deutschland auch gilt. Und auch hier haben wir nach wie vor dieses charakteristische Merkmal, diese großen Gebäudeblöcke, in denen viele Arbeitskräfte konzentriert waren, und die Fabrikschlote, die das Stadtbild bestimmen. Was bedeutet das jetzt für Arbeitsbedingungen? Hier haben Sie einen Stich von 1872, der Lebensbedingungen zeigte, auch wiederum in einer nordenglischen Industriestadt. Was Sie erkennen können, ist zum einen, dass offensichtlich viele Menschen in jedem von diesen Hinterhöfen hier, in dieser Reihe, sehen Sie Menschen, viele Menschen, die sich in den Hinterhöfen aufhalten. Das lässt darauf schließen, dass tatsächlich ein großer Zustrom von Menschen in die Städte gegeben hat und diese Menschen müssen sich begrenzten Raum teilen. Und höchstwahrscheinlich sind das die Orte von Arbeitskräften mit einem niedrigen Einkommen, denn sie sind an einen äußerst ungünstigen Ort gezwungen. Im Hintergrund sehen Sie einen Zug, eine Lok, die vorbeifährt, und im Vordergrund sehen Sie auch nochmal eine Brücke, Viadukte, die quasi Verkehrswege waren, entweder Wasser oder Bahn, womit quasi die Industrie beliefert wurde und Produziertes abgeholt wurde. Und dazwischen sind die Arbeitskräfte unter schlechten Wohnbedingungen, sahen sich dorthin gezwängt. Warum? Weil durch den hohen Arbeitskräftezustrom in die Städte, den mangelnden Erwerbsmöglichkeiten, alternativen Erwerbsmöglichkeiten, waren viele Arbeitskräfte gezwungen, niedrige Löhne in Kauf zu nehmen. Insbesondere in den Anfangsphasen war das entsprechende Proletariat noch nicht gewohnt an politische Organisationsweisen, sondern es mussten sich erst noch etablieren. Und in den Frühphasen versuchten Arbeitgeber auch Gewerkschaften zu verhindern. Das heißt, es führte alles dazu, die hohe Konkurrenz, die geringe politische Organisationskraft führte dazu, dass Einkommen niedrig waren und dass damit einherging die Lebensbedingungen auch äußerst beengt waren. Nämlich hier Mauern und Viadukte, man kann sich schon vorstellen, was das für die Luft bedeutete, nämlich eine hohe Luftverschmutzung. Gelebt wurde auf den Straßen, das wurde von den bürgerlichen Mehrheit als ein Problem gesehen, weil die Straßen Ort der Verrohung war und des Verlusts von Zivilisation und bürgerlichem Anstand. Dass viele Arbeiter, das Leben auf den Straßen stattfand, hängt zum einen damit zusammen, dass Wohnungen häufig überbelegt waren mit Schlafgängen, und es hängt auch damit zusammen, dass die Bevölkerung noch, zumindest wenn sie vom Land gekommen war, auch daran gewöhnt war, ihre Orte vorm Haus als ihre Lebensorte zu sehen. Also quasi draußen vor der Tür zu leben und in diesem Fall bedeutet es, auf der Straße quasi zu leben. Das heißt, es gab zu diesem Modell, zu dieser Zeit kein Modell Einfamilienhaus und Kernfamilie. Und das war für die bürgerliche, für auch Sozialreformer ein großes Problem, weil sie darin die Gefahr sahen der Verrohung und damit auch der politisch anrüchigen sozialdemokratisch, später kommunistischen Organisationsweisen. Friedrich Engels hat in einem Buch das Manchester beschrieben. Manchester? Ja doch, Manchester. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Er bezieht sich dabei, er versucht die Lebensweisen, die Lebensformen der Arbeiter zu charakterisieren und gibt dabei auch ein paar bildliche Eindrücke. Hier sehen Sie quasi einen von Engels im Jahr 1845 beschriebenes Elendsviertel. Und in diesem Elendsviertel beschreibt er dann auch die typischen Wohnbedingungen in dieser Stadt. Was Sie hier sehen, ist eine Wohnung für eine Familie aus 9 Personen. In diesem einen Raum konzentrieren sich hier unten eine Vielzahl von Personen. Die eine Tochter ist oben, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ja, gut, Sie können es selbst sehen. Die eine Tochter liegt weiter oben. Und was Sie auch noch sehen können, sind Löcher an der Decke, ein äußerst kleines Fenster, sodass man wohl nicht zu Unrecht, ohne dann den weiteren Text von Engels dann zu lesen, darauf schließen kann, dass die hygienischen Bedingungen miserabel waren. Und damit natürlich auch Krankheiten auch in diesen Familien befördert wurden. Krankheiten, das sind wir bei einem anderen Thema. Die Industriestädte waren durch das enge Zusammenleben, ähnlich auch wie die mittelalterlichen Städte, Orte, wo häufig Krankheiten ausbrachen, Krankheiten, die auf Ansteckungen basierten. Hier sehen Sie die Todesfälle, die rund um eine öffentliche Wasserstelle, ein Trinkbrunnen, angeordnet sind. Die schwarzen Punkte sind die Trinkbrunnen und Sie können sehen, dass die Todesfälle vor allen Dingen rund um diesen einen Trinkbrunnen konzentriert ist. Was sind die Hintergründe? Die Hintergründe sind, dass es keine geregelte Wasserversorgung gab, also Wasserversorgung und Entsorgung. Das heißt, es gab kein fließend Wasser pro Haushalt. Und vor allen Dingen, es gab kein sauberes Wasser. Insbesondere in Hafenstädten drückte das verschmutzte Wasser aus den Flüssen häufig hoch und Menschen konsumierten dieses schmutzige Wasser. Nicht umsonst waren Hafenstädte dann häufig die Orte, wo Cholera dann ausbrach. Und die letzte Cholera-Epidemie war 1892 in Hamburg, wo dann der Arzt Robert Koch, der auch bekannt wurde für seine Cholera-Forschung, der dann geholt wurde, um dieses Problem zu lösen, der das Problem tauchte auf im Gängeviertel. Das ist ein Teil, ein Teil der Stadt Hamburg, nah an der Elbe. Und er sagte bei der Besichtigung vom Gängeviertel: Ich vergesse, dass ich in Europa bin. Weil die Menschen so dicht zusammengepfercht waren und wie gesagt durch das hochdrängende Flusswasser auch gezwungen waren, dieses Wasser zu konsumieren und sie sich dann damit gegenseitig ansteckten. Das Interessante oder Pikante an dieser Sache ist, dass Koch sich noch nicht, oder dass zu dieser Zeit es noch einen Meinungsstreit darum gab, worauf ist eigentlich diese Cholera-Epidemie zurückzuführen. Und es basierten 3 alternative Erklärungen. Erst zum Schluss konnte sich dann Koch durchsetzen. Eine Erklärung war, das ist die unsittliche Lebensweise der Menschen, weil sie wohnen so dicht zusammen und dann ist natürlich auch klar, dass sie quasi, ja, weil sie so dicht zusammen wohnen, auch der eine mit dem anderen und so weiter und so fort, ja, was eher dann die bürgerlichen Moralvorstellungen und, zeigt, ja, als das wirkliche Leben charakterisiert. Das war eine Erklärung. Die zweite Erklärung war die sogenannte Miasma-Erklärung, wo gesagt wurde, auf hartem Grund könne das gar nicht passieren, Würzburg zum Beispiel, sondern das sei ein typisches Problem Cholera von Ortschaften, die auf feuchten Boden gegründet wurden. Und erst als Koch sich durchsetzen konnte und Wassertürme dann einrichten ließ und Abwasserentsorgung, erst dann konnte das Problem von Cholera tatsächlich in Hamburg auch eliminiert werden. Was aber nochmal zeigte, natürlich waren diese Ansammlungen von Menschen ein gutes Sargbett für Seuchen wie Cholera. Und zum Zweiten zeigte es aber auch nochmal, dass die Menschen das natürlich nicht freiwillig wählten, sondern die Lebensbedingungen in den Städten so miserabel waren und die geringen Einkommen kein anderes Leben möglich werden ließ. Wenn ich jetzt sage, starkes Bevölkerungswachstum, was meine ich denn damit überhaupt? Wenn wir jetzt die drei Städte Frankfurt, Hamburg und München nehmen, können Sie erkennen, dass natürlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in diesen drei Städten das Bevölkerungswachstum sehr deutlich war. Am stärksten war es in Hamburg, weil das eine Stadt war, die durch den Hafen geprägt war und auch dadurch, dass es mittelalterliche oder stadtbürgerliche Fesseln relativ schnell von sich warf. Anders als München und Frankfurt. Und Frankfurt ist quasi der Fall von einer Stadt, wo die Industrialisierung und damit der Bevölkerungszustrom auch vergleichsweise spät stattfand. Spannend hier, aber es ist so gesehen nicht besonders spannend, weil das, ich vermute mal, das werden Sie auch erwarten, mit dem Krieg, also ab 1939 nahm in allen Städten die Bevölkerung ab. Und ab den 1960er Jahren nahm in allen Städten die Bevölkerung wiederum ab, nach dem Nachkriegshoch. Und das hängt mit Suburbanisierungstendenzen zusammen. Ich hatte gesagt, ich werde nochmal ein Bild zeigen von Frankfurt, was nochmal deutlich macht, zum einen die mittelalterliche dichte Bebauung und dann aber auch die dichte Bebauung, die dann jenseits der alten mittelalterlichen Wallanlagen dann auch stattfand. Sie sehen hier zwei Phasen der mittelalterlichen Stadterweiterung, nämlich hier erstmal dieser erste Ring und mit den Wallanlagen der zweite Ring der Erweiterung und dann das dichte Geflecht von Häusern, von Gebäuden im Anschluss an die Wallanlagen. Das ist im Prinzip die Gebäudeentwicklung, die im Zusammenhang mit der Industrialisierung dann stattfand. Das, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass Frankfurt vor noch nicht mal 150 Jahren eine ganz andere Struktur hat, ja? Das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Frankfurt wurde tatsächlich erst ab den Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts industrialisiert mit Höchst im Westen und mit dem Hafen dann im Osten. Da kommen wir zur zweiten Entwicklungsphase. Und jetzt geht es im Prinzip schneller zur Entwicklungsphase der Suburbanisierung. Bevor ich aber darauf eingehe, lasse ich Ihnen noch mal 5 Minuten. Das Programm ist ziemlich dicht, deswegen wirklich nur 5 Minuten, damit Sie mal ein kurzes paar Minuten Luft holen können. Noch mal eine Frage. Der Bildschirm ist jetzt dunkel, das mache ich mit der Steuerungstaxe und F10, ne? Das ist Thank you. weiß es nicht. Und vielleicht maximal noch an Tageslichtzeiten orientieren. Aber quasi dieses geregelte und auch stupide Arbeiten an einer Maschine, bestimmte Zeiten, dieses Arbeiten war nicht bekannt und war auch gar nicht besonders beliebt. Aus diesen Gründen können Sie davon ausgehen, und da hat Marx auch eine sehr gute Beschreibung geliefert, mussten Arbeitskräfte für die wachsende Industrie erstmal hergestellt werden. Hergestellt jetzt in diesem Sinne, dass diejenigen, die nicht in der Industrie arbeiten wollten und stattdessen beispielsweise das Betteln bevorzugt haben, dass diejenigen unter Androhung von Tod auch zum Arbeiten in den Industrien gezwungen wurden. In Großbritannien gab es ein Edikt, das das Betteln verboten hat. Das Betteln und der Androhung der Todesstrafe. Hintergrund dafür ist, dass viele, die auf dem Land quasi arbeitslos geworden sind, bevorzugten tatsächlich zu betteln. Und das war aber kontraproduktiv für die Entwicklung des Industriestaates. Und vor diesem Hintergrund sind auch dann entsprechende Gesetzesmaßnahmen zu verstehen, die von Marx und Engels als ursprüngliche Akkumulation des Kapitals bezeichnet wurden, wo quasi erstmal die Rahmenbedingungen für die Industrie geschaffen werden mussten. Gut, aber jetzt kommen wir zur Suburbanisierungsphase. Sie sehen hier schon, dass sowohl im Zentrum als auch in den weiteren Stadtbezirken, die zu diesem Zeitpunkt dann schon eingemeindet wurden, wie beispielsweise Bockenheim, nahm die Bevölkerung ab. Demgegenüber nahm im weiteren städtischen Ring, also im Umland, die Bevölkerung in der Suburbanisierungsphase noch zu. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund sind Versuche, räumliche Distinktion herbeizuführen. Schon während der Industrialisierung gab es Bemühungen der Besserverdienenden, insbesondere natürlich der Fabrikbesitzer, sich räumliche Distanz zu schaffen zu den Arbeitskräften. Man kann sagen, erste Ansätze der Suburbanisierung, also der Abgrenzung von der Industrie in der Stadt, lassen sich schon in der Industrialisierung erkennen. Nämlich die vermögenden Schichten suchten sich dann entsprechende Landhäuser auf dem Land, um der Stadt zu entkommen und dann auch dort den politischen Strömungen. Nach 1920, aber insbesondere nach 1945, das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg, setzten sich aber in den Städten bessere Transportmöglichkeiten durch, das heißt Individualverkehr, und es setzten sich steigende Einkommen durch, die es dann ermöglichten, erstmals auch sich Wohngelegenheiten zu suchen, selbst zu bauen vor den Toren der Stadt. Denn auch für viele Arbeiter und Arbeiterfamilien war das Leben in den Städten nicht besonders attraktiv. Sie hatten nur bislang überhaupt nicht das Einkommen, um sich anderweitig zu entscheiden. Also weder das Einkommen noch die Transportmöglichkeiten. Mit diesen Veränderungen, höhere Einkommen, bessere Transportmöglichkeiten, erfolgte eine Suburbanisierung der Bevölkerung. Also diejenigen, die es sich leisten konnten, versuchten insbesondere nach 1945 mit dem goldenen Jahrzehnt in der Bundesrepublik, dem starken Wirtschaftswachstum, versuchten dann aus der Stadt rauszuziehen, um quasi der Enge, dem Schmutz und so weiter zu entkommen. Mit den Abwanderungen von Bevölkerung wanderten dann auch die personenorientierten Dienstleistungen wie Einzelhandel, Friseure und so weiter und so fort auch ab. Das heißt, es gab eine Verlagerung zusammen mit der Bevölkerung, weil die Bevölkerung ja die Abnehmer waren für die entsprechenden Dienstleistungen. Die Frage, die sich aber dann stellt, ist, warum so plötzlich? Also wie war es möglich, dass nach 1945, insbesondere nach 1945, breite Schichten der Bevölkerung sich quasi das Einfamilienhaus vor der Stadt, vor den Toren der Stadt im schönen grünen Umland leisten konnten? Man kann zum einen damit rechnen, dass zum einen dieser Wandel nicht besonders plötzlich war, sondern zeitliche Vorläufer hatte, die ich versuche auch darzustellen, und dass sich damit dann auch neue Konsum- und Produktionsformen durchsetzten, und die Hochform dessen erkennen Sie in der Bundesrepublik beispielsweise in den Jahren ab 1950 bis 1970. Also was waren die Hintergründe dafür, dass überhaupt jetzt ein höheres Einkommen gab, dass man vor den Toren der Stadt wohnen konnte? Der entscheidende Hintergrund, und der wirkt im Prinzip schon ab den 20er Jahren letzten Jahrhunderts, der entscheidende Hintergrund ist, dass sich die Produktionsweise änderte. Henry Ford, der Automobilproduzent, hat so gesehen einen revolutionären Weg beschritten, indem er für seine Fabrik festlegte, dass die Arbeit so weitgehend standardisiert wird und in einzelne leicht bewältigbare Arbeitsschritte zerlegt wird, dass die Produktivität um ein Vielfaches erhöht werden konnte. Und jetzt ist der wichtige Punkt, er verband das mit höheren Löhnen für die Beschäftigten, so dass diejenigen, die die Autos bauten, erstmals in der Geschichte ihre eigenen Produkte auch kaufen konnten. Das wurde kopiert von VW dann in Deutschland, wo auch quasi der Käfer zum Volksauto wurde nach 1945. Erstmals konnten die Arbeiter sich die Produkte leisten, die sie sich selbst herstellten, weil davon ausgegangen wurde, dass man quasi den Markt ausdehnt wenn man die Arbeiter an den Produktivitätsfortschritten beteiligt, einkommensmäßig, den Markt ausdehnt also und damit auch die Einkommenschancen, die Gewinnchancen dann vervielfältigt. Das war auf der Basis, also oder so wie Ford es gemacht hat, VW im Faschismus ähnlich, basierte das aber auf autoritären Vorstellungen. Der Unternehmensführer Ford als der Patriarch, der seinen Arbeitskräften diese Gunst zuteilwerden lässt. Nach 45, nach 50, mit Gewerkschaften, die an Organisationsgewalt und an eine deutlichere Stimme gewonnen hatten, auch mit dem Nationalsozialismus, quasi als Gegner des Nationalsozialismus. Mit dieser Entwicklung führte das aber dazu, dass für die Gewerkschaften die Umsetzung des Fordismus mit den höheren Löhnen auch hier auf der Tagesordnung stand. Es hing natürlich aber auch nochmal damit zusammen, dass quasi die US-Streitkräfte und das US-Modell quasi ein Vorzeigemodell waren. Das heißt, in dieser Zeit, in der die industriellen Großunternehmen ein starkes Gewicht hatten, in der Wahrnehmung der Bevölkerung quasi die organisierenden Unternehmen waren, setzten sich auch insbesondere nach 1945 korporatistische Aushandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern einher. Und nur das ist der Hintergrund dafür, dass es steigende Einkommen gab, die dann zu einem Massenkonsum führten. Das heißt, Fordismus kann man als ein Modell verstehen, wo Massenproduktion und Massenkonsum kombiniert wurden und was ein goldenes Zeitalter, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in vielen weiteren westlichen Ländern nach sich zog, in dem quasi immer höhere Einkommen erzielt wurden und diese Einkommen quasi einen mobilisierenden Effekt hatten. Zum einen, dass man vor die Tore der Stadt zog und zum zweiten, dass man sich quasi auch als so ein Wohlstandsindikator ein Auto leisten konnte, das die Flucht vor die Tore der Stadt dann auch möglich machte. Als ein dritter Punkt, der dann eine weitere Suburbanisierung forcierte, war, dass die expandierende Industrie mehr Käufer bedeutete, mehr Nachfrage bedeutete, dass Unternehmen versuchten, die Produktion auszudehnen und das heißt, dass in der Regel mehr Flächen benötigt wurden und das bedeutete wiederum, dass zum Teil dann Standorte gesucht wurden, die nicht mehr in der Stadt waren, sondern vor den Toren der Stadt. Das heißt, es wanderte nicht nur die Bevölkerung ab, es wanderte personenorientierte Dienstleistungen ab, und es wanderte auch die Industrie, das heißt die Arbeitsplätze eigentlich ab. Was bedeutet das jetzt für die Stadt- und Regionalentwicklung? Es bedeutet, wie man an der schematischen Abbildung am Anfang sehen konnte, dass das Umland stärker wächst als die Kernstadt. Noch stärker wächst die insgesamte Stadtregion. Es bedeutet, dass sich Lebensformen verändern. Das Ideal der bürgerlichen Familie setzt sich erstmals durch und auch des kleinfamilialen Lebens. In den Wohnungen des Industriezeitalters, in den Arbeiterkasernen, wohnten in der Regel nicht nur eine Familie, sondern mit Schlafgängern wohnten noch quasi Fremde. Und das Wohnen in der Familie ist so gesehen dann auch ein vergleichsweise junges Phänomen. Und es wurde damit möglich, für breite Schichten der Bevölkerung Vorstellungen zum besseren Leben zu realisieren. Und es bedeutete dann auch eine räumliche Ausdifferenzierung in den Städten. Der innerstädtische Kernbereich, der mittelalterlich in der Regel, wird bereinigt, was in dem Fall heißt, es wird abgerissen, zum Teil auch großflächiger abgerissen, das war in Frankfurt. Und es werden Standort realisiert, wo Banken und Unternehmenszentralen sitzen. Also der Central Business District wird zu dieser Zeit geschaffen. Central Business District ist der Bereich in den Innenstädten, wo sich vor allen Dingen Verwaltungen, Dienstleistungen und Banken konzentrieren. Und der Ring um die Innenstadt, der unmittelbare Ring um die Innenstadt, wird zu einem Ort des Verfalls und der Desinvestition. Das sind Orte wie das heutige Westend, Bockenheim, Nordend, Bornheim. Demgegenüber versuchten viele dann eben im Grün zu wohnen, weil sie dort quasi parkähnliche Lebensbedingungen glaubten vorzufinden. Unterstützt wurde diese Umschichtung im Raumgefüge durch politische Maßnahmen. In den USA wurde beispielsweise nach 1945 den GIs, diejenigen, die also im Krieg gekämpft hatten, wurde Förderung gegeben, also Unterstützung, damit sie im Umland bauen konnten. Ähnliches gilt für Deutschland, da wurde es Eigenheimförderung genannt und für klassische Familien bedeutet es, wenn sie selbst bauten, dann wurde dieser Bau, insbesondere wenn sie nochmal viele Kinder hatten, wurde dieser Bau dann staatlich unterstützt. Das bedeutete eine massive Förderung der Immobilienwirtschaft und der Bauwirtschaft. Die Bauformen sehen Sie jetzt beispielsweise hier, auch wenn es ein bisschen wie eine Märklin-Landschaft aussieht. Ja? Das kommt aber nur wegen den Fotos. Es ist ein Luftfoto von einem Ort in Kalifornien, wo Sie quasi dann die Ausdrucksform der Suburbanisierung sehen können. Das ist gehobenes Wohnen, dass es so etwas Märklin-mäßig aussieht, hängt damit zusammen, dass Kalifornien ja auch durch wüstenähnliche Landstriche geprägt ist. Und das ist ein weniger gehobenes Wohnen, es ist ein Vorort von Houston. Sie sehen überall diese seriellen Wohnstrukturen und Baustrukturen, die natürlich einen Hintergrund darin hat, dass die Immobilien, die Bauwirtschaft dann standardisiert baute, um möglichst vielen, die dieses Bedürfnis hatten, dann auch ein Häuschen anbieten zu können, also einen großen Markt zu realisieren, große Einkommen zu realisieren. Das bedeutete aber auch, und das kennen wir heute alle, dass es einen massiven Ausbau des Autobahnsystems gab, in den USA des Highway-Systems. Es wurden überörtliche Verkehrsstraßen gebaut, die die zentralen großen Städte direkt angebunden haben. Es gab quasi Autobahnen, die bis in den Central Business District hinein gebaut wurden. Wenn sie gebaut werden, müssen natürlich auch bestimmte Wohnbereiche überbaut werden. In dem Fall waren es häufig, gingen diese Autobahnen durch Viertel von sozial schwacher und der schwarzen Bevölkerung. In der Folge gab es einen deutlichen Unterschied zwischen der Tagesbevölkerung und der Nachtbevölkerung. Tagesbevölkerung der Stadt ist auf die City konzentriert und abends beläuft es sich eher hinter dem Stadtrand. Und in der City fehlt quasi die Bevölkerung. Allenfalls in den angrenzenden Gebieten, also hier, die in den Städten dann häufig die Vergnügungsviertel darstellten und Rotlichtgebiete. Gut, was bedeutet das jetzt quasi aber auch nochmal für diesen Ring, der um den Central Business District angelagert war, baulich gesehen? Es bedeutete Verfall. Hier haben Sie ein Beispiel von den USA, wo Sie sehen können, dass Gebäude leer stehen. Das sind Bilder aus den 70er Jahren, wo Gebäude leer stehen und dann auch verfallen. Für die Bevölkerung, die nach wie vor in diesen Gebieten lebte, bedeutete das natürlich auch, dass sie sich mit zerrissenen Stadtquartieren abzufinden hatten. Das gilt aber nicht nur für die USA, sondern genauso für Deutschland. Ich konnte diese Bilder auch zeigen von Frankfurt, Hamburg etc. pp. Was Sie hier sehen, sind in dieser Blockrandbebauung von den alten Kasernen, Mietskasernen, sehen Sie den Innenhof und Sie können schon erkennen, durch das dunkle Graue, dass es für diejenigen, die ziemlich weit unten wohnen, quasi ewige Nacht ist, zum einen, die dort wohnen, und zum zweiten, dass der Baubestand sehr heruntergekommen ist. Dass also quasi in dieser Zeit der Suburbanisierung nicht mehr in die Bausubstanz investiert wird. Hier sehen Sie nochmal eine Vogelperspektive, die nochmal deutlich macht, wie diese Quartiere, die Arbeiterquartiere, bebaut wurden, nämlich unglaublich dicht. Jeder Zentimeter wurde ausgenutzt. In Berlin haben sie nochmal eine ganz spezifische Struktur mit sehr langen, also eine Erschließung mit sehr langen Handtüchern, wo in der Regel vorne dann die Wohngebäude waren, hier beispielsweise. Und je tiefer sie in dieses Gebiet, also in dieses Handtuch hineingegangen sind, je weiter nach hinten, desto schlechter waren quasi die Wohnbedingungen und aber auch die Arbeitsbedingungen, denn in den Hinterhöfen waren nicht selten auch kleine Manufakturen drin, was Sie erkennen können, unter anderem auch an den Schornsteinen. Gut, hier nochmal zur Verdeutlichung der Suburbanisierung. Wachstumsschübe des Umlandes hängt mit der Entwicklung von Einkommen zusammen, Verkehrsinfrastruktur und der individuellen Mobilität. Und in dem Maße, in dem es in diesen Bereichen Fortschritten gab, in dem Maße nahm die Entfernung der Bevölkerung quasi von der Stadt aus zu. Sie wohnt quasi immer weiter außerhalb. Und zunehmende Entfernung vom Zentrum. Das passt noch in Teilen mit unserer heutigen Erfahrung zusammen. Aber nicht mehr nur. Es ist ja so, dass Frankfurt inzwischen auch sehr beliebte Wohngebiete hat. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt nochmal auf die Desurbanisierung eingehen. Würde ich jetzt nur auf Frankfurt eingehen, als eine Stadt, die quasi, eine Metropolregion, die eigentlich immer gewachsen ist, müsste ich jetzt auf die Reurbanisierung eingehen. Wenn ich trotzdem nochmal auf Desurbanisierung eingehe, wo quasi alle Raumabschnitte an Bevölkerung verloren haben, so mache ich das deswegen, um einen ganz expliziten, einen besonderen Stadttypus nochmal herauszuziehen. Erstmal, denken Sie mal immer ans Ruhrgebiet. Erstmal bedeutet die Desurbanisierung, sie geht einher mit einer starken Abnahme der Bevölkerung der Kernstadt und geringen Zunahmen im Umland. Insgesamt verliert die gesamte Stadtregion. Und das ist quasi nochmal eine Verschärfung der Situation während der Suburbanisierung. Zurückgeführt wird das auf der Überlastung der Innenstadt, also Agglomerationsnachteile, die in der Stadt wirken, nämlich die Kostenstrukturen, Mieten für Büros, aber auch für Wohnraum sind höher. Es gibt Städte sind geprägt durch Staus, es gibt eine veraltete Infrastruktur etc. pp. Diese Nachteile ziehen sich bis in das weitere Umland hinein. Aber die Tendenz ist stärker ausgeprägt in altindustriellen Regionen. Was meine ich damit? Das sind Regionen, die vor allen Dingen profitiert haben von der Urbanisierungsphase, also quasi von der Industrialisierungsphase, in denen das verarbeitende Gewerbe einen sehr hohen Stellenwert an den Wirtschaftsstrukturen eingenommen hat. Man kann im Prinzip einen Strich ziehen, ungefähr auf dieser Höhe, also etwas höher, unterhalb des Rheins, ist falsch geschrieben, Rhein. Naja. Also, Sie müssen hier eine Linie ziehen, und dann können Sie erkennen, dass in den einzelnen drei Gebietseinheiten Gesamtregion, Kernstädte, Ränder sehr unterschiedliche Wachstums- und Verlusttendenzen zu erkennen sind. Es lässt sich aber deutlich ein Nord-Süd-Gefälle erkennen. Nämlich im Norden verlieren quasi bis auf Hamburg alle Gesamtregionen. Und das bezieht sich sowohl auf die Kernstadt als auch überwiegend auf die Rente. Ausnahmen sind hier eher Hamburg, aber die Gewinne sind gering. Demgegenüber wächst im Süden Rhein-Neckar, Stuttgart und München, wächst nach wie vor die Bevölkerung in allen Gebietseinheiten. Das heißt, diese Phase der Suburbanisierung, das prägt nicht alle Städte in Deutschland, sondern es prägt vor allen Dingen die alten Industriezentren. Und der Hintergrund hierfür ist industrielle Überkapazitäten, instabile Marktverhältnisse, das heißt, den grauen Käfer wollte niemand mehr so gesehen, sondern man wollte jetzt ausdifferenzierte Produkte. Und es zeigte sich im Nord, in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle in der produktionsbezogenen Anpassungsfähigkeit. Insbesondere in den südlichen Regionen setzten sich Formen der flexiblen Spezialisierung durch, die dazu führten, dass die südlichen Regionen von diesen Umstrukturierungen, die auch weltwirtschaftliche Umstrukturierungen waren, weniger stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, beziehungsweise sie sogar profitiert haben. Das werden Sie aber in der Wirtschaftsgeografie-Vorlesung im nächsten Semester hören. Worauf ich nochmal schnell hin möchte, ist die Urbanisierungsphase. Die Urbanisierungsphase zusammen mit der Zwischenstadt, in der wir uns heute befinden, wo quasi alle Teilbereiche, Teileinheiten, räumliche Einheiten wieder an Bevölkerungswachstum, Bevölkerungswachstum erfahren. Das hängt zusammen mit wirtschaftlichen Umstrukturierungen. Nämlich zum einen mit einer Auslagerung von Dienstleistungen aus Unternehmen, also des Einkaufs von bestimmten Dienstleistungstätigkeiten, wie beispielsweise Marketing, Finanzierung etc. pp. Und diese Dienstleistungen können Sie vor allen Dingen in den Städten finden. Das heißt, während Produktion, also Beschäftigung in den Industrieunternehmen abgebaut wurden, wuchs die Beschäftigung in den Kernstädten wieder. Und das hängt mit der Tertiarisierung zusammen. Es setzten sich in den Städten wissensintensive Dienstleistungen durch und, darauf werde ich mit der Global City Vorlesung nochmal eingehen, Städte, insbesondere Frankfurt, waren im Zuge dessen nochmal geprägt durch ein Wachstum von Koordinations-, Kontroll- und Managementtätigkeiten. Zugleich änderte sich mit der Studentenbewegung auch Vorstellungen vom guten Leben. Das gute Leben war jetzt nicht mehr das, oder nicht mehr ausschließlich das kleinfamiliale Leben, sondern in der suburbanen Wüste, sondern mit der Studentenbewegung einhergehend wurden die alten Städte wieder attraktiv, die Treffmöglichkeiten, die Angebote an Kneipen, an Kinos und an weiterer Kultur wurden plötzlich zu Vorteilen, die dazu führten, dass man in die Städte zog und in den Städten dann auch alternative Wohnformen realisierte, nämlich jenseits der traditionellen Kleinfamilie. Die Wohnpräferenzen änderten sich auch, das lässt sich an den Wohngrundstrukturen erkennen. Es wurden gründerzeitliche Wohnungen gesucht, die undifferenzierte, funktionsundifferenzierte Räume ermöglichten, wo also viele wo mehrere wohnen könnten und nicht der eine mit dem Kinderzimmer dann sich abfinden musste, der eine WG-Mitbewohner und der andere WG-Mitbewohner im deutlich größeren Wohnzimmer unterkommen konnte. Gut, was sind die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen, dass das geschah, sind aber auch nochmal innerstädtische Sanierung, das ist quasi der Ring um den Central Business District baulich, räumlich aufgewertet wurde, dass auch Häuser saniert wurden, mit neueren Infrastrukturen, wie sanitär ausgestattet wurden und dass die soziale Infrastruktur in den Städten ausgebaut wurde. Gehen wir über zu den neueren Entwicklungen. Insgesamt können Sie vom Verlauf von der Urbanisierung bis zur Reurbanisierung einen stetigen Wandel in den Raumverhältnissen, in den städtischen Raumverhältnissen erleben. Das Umland wächst, die Kernstadt wächst wieder. Wir können sagen, dass quasi so traditionelle Vorstellungen von Stadt und Umland an ihr Ende gekommen sind. Und das können Sie insbesondere in Städten sehen, in Regionen sehen wie Frankfurt, aber auch Rhein-Neckar und zum Teil auch in solchen Gebieten wie Metropolregion Hamburg. Es ist so, dass quasi das, was mal Umland war, im zeitlichen Verlauf auch standortliche Qualitäten entwickelte, dass die Dienstleistungsinfrastruktur angedickt war und insofern die Stadtregion zusammenwächst und zusammenwächst als eine polyzentrale Vielfalt. Schauen wir uns die Rhein-Main-Region an. Vielleicht ist es nach wie vor so, insbesondere in der Wahrnehmung der Frankfurter, dass Frankfurt das Zentrum der Rhein-Main-Region ist. Nichtsdestotrotz ist die Realität, dass auch viele Frankfurter nach Mainz pendeln müssen für ihre Arbeit, dass Mainzer nach Wiesbaden pendeln, nach Darmstadt pendeln und so weiter und so fort. Also die Region Rhein-Main ist vielfältiger und Arbeits-, Lebens- und Freizeitbezüge verschränken sich zunehmend. Insofern kann man nicht mehr davon ausgehen, dass wir die eine Stadt haben und dann das weitere Umland, sondern der größere Raum hat sich verändert. Und wenn Sie nochmal an die erste Vorlesung zurückdenken, wird Ihnen vielleicht dann auch klar, warum am Anfang mit der Stadtdefinition, warum es solche großen Probleme gab. Weil Städte sich verändern, sind Stadtdefinitionen schlussendlich immer zum Scheitern verurteilt. Städte wachsen, sie schrumpfen, sie entwickeln sich segregiert, sie entwickeln sich teilräumlich unterschiedlich. Alles das führt dazu, dass es eine One-Fits-All-Definition überhaupt nicht geben kann. Das illustriert nur noch mal das, was ich gesagt habe. Das können Sie sich auf der Folie durchlesen. Was das bedeutet jetzt noch mal für den größeren Raum, versuche ich Ihnen mit zwei Abbildungen noch mal zu zeigen. Und zwar einmal sehen Sie hier die bebaute Fläche in der Rhein-Main-Region im Jahr 1925. Sie sehen, dass es deutliche städtische Zentren gegeben hat und dazwischen so Einsprengsel, das sind eher ländlichere Siedlungen. Es gibt also Frankfurt, Hanau, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden vor allen Dingen. Wenn Sie das vergleichen mit 1990, können Sie zum einen erkennen, dass quasi die besiedelte Fläche zugenommen hat, damit auch Bevölkerungsverschiebungen in der Rhein-Main-Region stattgefunden hat und dass mit diesen Bevölkerungsverschiebungen, den neuen Bauprojekten, die stattgefunden haben, quasi die Stadtregion im wortwörtlichsten Sinne zusammenwächst und ineinander wächst. Und vor diesem Hintergrund kann man nicht mehr davon ausgehen, dass man jetzt eine Stadt analysiert wie Frankfurt und damit ist es getan, sondern wenn ich quasi bevölkerungs- und wirtschaftsstrukturelle Entwicklungen in Frankfurt analysieren möchte, muss ich das automatisch tun mit dem restlichen Umland, weil das restliche Umland, die restliche Region große Einflüsse darauf hat, welche Entwicklungspotenziale Frankfurt selbst hat. Wenn wir jetzt nochmal ein Bild hätten, ich habe schon immer versucht, das zu finden, ich weiß auch, dass es es gibt, ich weiß aber nicht, wo ich noch suchen soll. Es gibt dasselbe Bild nochmal ungefähr von 2005. Und Sie können sich vorstellen, die bebaute Fläche hat nochmal zugenommen. Was natürlich dann aber auch nochmal ökologische Fragestellungen aufwirft, die ich aber heute nicht thematisieren werde. Aber was dann nur nochmal das zementiert, was ich gesagt habe, dass es quasi so eine Integration innerhalb der Stadtregion gibt. Mit diesen Veränderungen, den räumlichen Veränderungen in Städten, zwischen Städten, verändern sich auch immer wieder die Versuche, von Verdichtungsraumräume zu definieren, zu benennen. Sie können verschiedene, ab den 50er Jahren, verschiedene Kategorien erkennen, wie Verdichtungsräume definiert wurden. Und schlussendlich, wenn Sie genauer reingehen würden, könnten Sie erkennen, dass diese Verdichtungsraumkategorien quasi verzweifelte Versuche sind, das zu fassen, was ich versucht habe darzulegen, nämlich die Veränderung, Verschiebung in der Bevölkerungs- und der Wirtschaftsstruktur. Wenn Sie sich jetzt nochmal weitergehend darüber informieren wollen oder sehen wollen, worauf meine Vorlesung basiert, dann haben Sie mit den folgenden Quellen die entscheidenden Quellen, wenngleich nicht alle. Gut, dann war es das für heute und dann sehen wir uns nächste Woche.